Es ist mir gestern aufgefallen, dass einige vielleicht Angst haben, wenn sie hören, wo wir stehen im Strom der Zeit. Wir brauchen keine Angst haben. Es steht hier im Jesaja 35, Vers 4. Sagt zu denen, welche zaghaften Herzen sind. Im Englischen heißt es fearful hearts, die beängstet sind. Sagt zu denen, welchen zaghaften Herzen sind, seid stark, fürchtet euch nicht. Siehe, euer Gott kommt. Rache kommt, die Vergeltung Gottes. Er selbst kommt und wird euch retten. Es ist wirklich nicht 35, Vers 4. Man braucht keine Angst haben. Der Herr ist doch mit uns. Und ich mache diese Vorträge nicht, um Menschen Angst zu machen, sondern nur mal zu zeigen, wo stehen wir im Strom der Zeit. Ich bringe auch nie was Neues. Ich bringe nur das Alte, was wir schon lange wissen. Alles, was ich tue, ist sehr einfach. Ich nehme die Geschehen, so wie sie geschehen in der Welt, und setze sie in einer Reihenfolge. Und wenn man das mal dann so mit dem prophetischen Licht, das wir haben, vergleichen, dann sieht man, dass es so toll passt. Wir haben eine Wahrheit, da können wir so stolz drauf sein. Wir sind die Einzigen, die diese Wahrheit haben. Und ich glaube nicht, wir dürfen drauf rumliegen und darauf rumschlafen. Wir sollen diese Wahrheit verkündigen. Und das ist der einzige Grund, warum ich es mache. Nicht aus irgendeinem Grund, dass Leute beängstigt werden oder dass sie glauben, was soll das, wieso so viel Aufregung bringen. Wenn wir nicht wissen, wo wir stehen im Strom der Zeit, wie können wir uns wirklich im Herzen vorbereiten? Und ich möchte auch warnen, dass wir nicht sagen, okay, das ist jetzt so nah, ich mache jetzt nichts mehr. Ich tue nicht mehr dies und ich tue nicht mehr das. Wir leben, als ob Jesus Christus erst in 15 Jahren kommt. So planen wir. Wir planen, als ob er in 15 Jahren kommt. Und wir leben, als ob er morgen kommt. Also, Martin Luther hat schon gesagt, wenn ich weiß, er kommt morgen, pflanze ich heute noch einen Baum. Mein Sohn studiert jetzt Medizin, das sind 7 Jahre. Ich hoffe, dass er es nicht fertig machen braucht. Aber das heißt nicht, dass er jetzt nicht zur Universität geht, weil wir sehen, die Zeichen erfüllen sich. Wir müssen nicht den Kopf verlieren. Einfach weitermachen mit dem täglichen Leben, das ins Herz hineinschreiben und sagen, ich weiß, dass mein Gott kommt und ich weiß, dass wir eine Wahrheit haben. Und die Zeit ist kurz, aber wie kurz, das wissen wir nicht. Gott kann seinen Segen verzögern, weil da noch viele sind, die gerettet werden müssen. Gott kann es kurz schneiden, weil es am Ende ist. Wir sind nicht da, um eine Zeit und eine Stunde zu geben, das wissen wir nicht. Also nicht beängstigt sein, nicht so sehr verzagen, dass man nicht weiß, was man machen soll. Aber die Botschaft muss klar sein. Babylon ist gefallen, komm aus hier raus von mein Volk, von wegen. Babylon ist lieb, komm, wir machen gemeinsame Sache. Das können wir nicht machen. Unsere Botschaft sagt, kommt raus, geh nicht rein. Gut, wenn wir die Lichter ausmachen können, heute möchte ich reden über den König von Babylon. Wie gesagt, einiges habe ich ja schon hier gesagt, aber es war auf Folie und dann sind da auch ein paar Dias, die es mal ganz deutlich machen sollten, warum. Ist auf die andere Seite. Okay. Stell mich hin, wo man mich hinstellt. Einige Dias, die zeigen werden, dass da überhaupt kein Zweifel sein kann. Wir brauchen nicht uns zu wundern, wer ist Babylon. Babylon hat 3 Teile. Der Geist der Weissagung sagt es schon. Es ist der Drache, das Tier und der falsche Prophet. Und der Drache ist alles, was mit dem Spiritismus zu tun hat, die östlichen Religionen, alles einbezogen unter dem Drachen. Aber der Drache gibt seine Macht und seinen Thron dem Tier. Es soll alles unter Katholizismus stehen. Und das ist der König von Babylon. Das ist das kleine Horn, das sich groß tut. Und der falsche Prophet, haben wir gesehen, ist gefallener Protestantismus. Da brauchen wir nicht argumentieren. Ist er schon da? Kommt er noch? Babylon sind diese 3 zusammen. Aber die regierende Macht in Babylon, soll das Papsttum sein. Jetzt, wieso nennt die Bibel es denn Babylon? Und das wollen wir heute Abend mal kurz durchschauen. Gut, und da folgte ein anderer Engel, der gesagt hat, Babylon ist gefallen. Da steht nicht, Babylon wird fallen. Da steht, Babylon ist gefallen, diese große Stadt, weil sie all die Völker betrunken gemacht hat mit dem Wein ihrer Unzucht. Nicht wird fallen, ist gefallen. Das heißt nicht, dass Leute, die in Babylon sind, alle verloren sind. Nein, sonst könnte die Bibel nicht sagen, komm aus ihr raus, mein Volk. Also Gottes Volk sitzt zum größten Teil noch in Babylon, ohne dass sie es wissen. Die Bibel sagt in Jeremia 3,19, ich dachte, du würdest mich Vater nennen. Aber was macht ihr? Ihr dreht euch, kehrt mir den Rücken zu und dann seid ihr wie eine Frau, die, was ist unfaithful in Deutsch? Untreu ist, danke, zu ihrem Mann. Und so bist du untreu, o Haus von Israel, deinem Gott gegenüber. Also, wiederum, Babylon hat drei Teile, der Drache, das Tier, der falsche Prophet. Und wir wissen auch, dass es eine Frau ist, es ist eine Kirche und sie sitzt auf Scharlach und Purpur. Und es ist eine Blasphemie, die Bibel definiert ja Blasphemie, wenn man sagt, ich bin Gott und wenn man sagt, man kann Sünden vergeben, das ist Blasphemie. Zweimal wollten sie Jesus steinigen für Blasphemie, als er gesagt hat, ich bin Gott und als er gesagt hat, eure Sünden sind euch vergeben. Und sie hat Purpur an und Scharlach an und viel Gold und Edelsteine und Perlen und dergleichen sind gegenwärtig. Und es ist eine Geheimnisreligion, Offenbarung 17, 3, Vers 5. Es ist das Geheimnis der Bosheit. Schon zur Zeit der Propheten sagt Ezekiel, dreh dich mal um und schau mal wieder hin. Du wirst ganz schlimme Dinge sehen. Und dann da an der Tür des Herrenhauses gegen Norden, da saßen die Frauen und sie weinten für Tammuz. Jetzt Tammuz war das, der Gott von Babylon, der Gott, der gekommen ist als Wiedergeburt auf die Erde, um die Menschen zu erlösen. Er ist eine Verfälschung von Jesus Christus. Aber dieser Gottesdienst, der lockt und er ist etwas, was den Menschen einfach nur so weit bringt, dass er lieber das tut, als das, was Gott sagt. Weiter lesen wir in Ezekiel 8, 16, dass da Menschen waren und dass sie gen Osten sich drehten und dass sie die Sonne anbeteten im Osten. Also es ist ein System der Sonnenanbetung. Und dann warnt die Bibel durch Jeremia, flüchtet von Babylon, rennt für euer Leben, muss nicht vernichtet werden wegen ihrer Sünden. Sie stehen wieder dem Gesetz. Das ist die Definition der Sünde. Es ist eine Auflehnung gegen Gott, gegen Gottes Autorität. Und es wird mit ihr passieren, was sie verdient. Sie war ein goldener Kelch in Gottes Hand, aber der Kelch wurde gebraucht, um ein falsches Evangelium zu verkündigen. Und die Bibel sagt, in Church History steht schon geschrieben, dass das Christentum zerfallen wird in ein Heidentum und dass man die Kirche, die christliche Kirche von dem Mittelalter, eigentlich getauftes Heidentum nennen kann. Das steht schon in Kirchengeschichte. Und dieses Dia zeigt hier, beim Pantheon in Rom, wie das Heidentum mit der Kirche zusammengeschmolzen ist. Hier unten das päpstliche Zeichen, dann den Elefanten, Zeichen der östlichen Religionen, dann die Stela da, Zeichen des Sonnengottes und obendrauf noch das Kreuz. Alles in einem verbunden. Ich war mit euch schon früher in dem Basilika St. Clement. Da sehen wir Asklepios-Anbetung, die Schlange. Und die Schlange steht natürlich für Satan, wie wir sehen werden. Mithra, der Sonnengott, der persische Sonnengott. Und die Symbole des der babylonischen Religion, die Schlange, der Fisch, da ist ein Ankh, Zeichen des Lebens. Und so mal kurz wieder zusammengefasst, die Entstehung der babylonischen Religion. Es wurde ja behauptet, dass Nimrod und Semiramis damit etwas zu tun hatte. Nimrod wurde vernichtet wegen seiner Auflehnung gegen Gott. Und seine Frau Semiramis verkündigte, dass er aufgestiegen war, Teil wurde vom Sonnengott. Und dass er dann wiedergeboren wurde in der Barmutter, in dem Uterus seiner Frau, nämlich Semiramis. Und dass sie dann imprägniert wurde durch diesen Sonnengott. Sie hatte also ein Empfängnis. Sie erwartete die Reinkarnation ihres eigenen Mannes. Und als er geboren wurde, dann war er der Erlöser der Welt, der Wiedergeborene. Und er wurde angebetet bei den Chaldäern als Bel oder Maradoch, auch Ninnes und als Sohn Tammuz. Wie ich eben gesagt habe, die Bibel sagt, dass Israel so gerne abtrünnig wird und Tammuz anbetet, eher als den wahren Gott. Auch Rhea, die Mutter, sie war gleich Ishtar, Astarte, Beltis, Königin des Himmels, und sie war derjenige, die den Zorn Gottes unterdrückte. Eine ganz wichtige Persönlichkeit, weibliche Teil, der auch zur Gottheit angehoben wurde. Und sie wurde auch die Mutter Gottes genannt und sie war die Königin des Himmels. In Ägypten wurde diese babylonische Religion übertragen und da war es Isis und der Sohn Osiris, Isis das Weibliche. In Indien Isis und Aswara, in China und Japan war es Xing Mu, die heilige Mutter mit dem Erlöser. In Griechischen war es Ceres und Irene und Plutus. In Rom Fortuna und Jupiter Pure. Und dann hatten sie auch noch andere Namen, Sibel, Janus und so weiter. In Skandinavien wurde es dann übertragen auf die germanischen Völker, Frigga und Balder. Immer der gleiche Gott, die gleichen Gottheiten kriegen nur andere Namen. Venus und Adonis waren sie auch. Und natürlich in Phönizien waren es Ashtoreth und Baal. Das war das Weibliche. In der Bibel lesen wir immer wieder, dass die Säulen, die zu Ashtoreth aufgebaut wurden, mussten abgebrochen worden. Es war ein sexueller Kultus, denn es war ja eine Wiederbefruchtung der Frau durch den verstorbenen, in die Sonne aufgenommenen Gott, der nachher versteckt war als Baal. Das war der Versteckte, der Sohn Ninus, der war derjenige, der die Welt erlösen musste. Aber die weibliche Persönlichkeit spielte eine sehr wichtige Rolle und sie übernahm quasi die Rolle des Wiedergeborenen. Das Kind war bekannt als Zoroaster, die Saat der Frau, als Mithra, den haben wir eben gesehen im Basilika des St. Clement, wo die frühen Christen und die Heiden zusammen angebetet haben, war er der Erlöser. Dionysius, der Sündenträger, Bacchus im Griechischen, der Weingott, der Zweig, Vishnu, der Victim Man, was ist ein Victim jetzt wieder in Deutsch? Nein, ja, Victim ist einer, der das Urteil auf sich nimmt, das, der Opfer, ja, der Geopferte. Und Osiris war König der Könige, das sind alle die Titel Jesus Christus. Das ist also eine Verfälschung dieses Kindes von Jesus Christus. Denn Satan hat eine Gegenreligion, die die wahre Religion verfälscht. Wir haben also einen falschen Erlöser. Wir haben eine Muttergöttin, die Mutterfigur. Die wurde auch im Osten angebetet, später als die Mutter Erde, Mutter Gaia. Die fräuliche Gottheit in dem neuen New Age spielt eine gewaltige Rolle. Also Maria und Kind ist eine Übertragung von diesem babylonischen Gottesdienst. Und darum muss Maria ja auch zur Gottheit angehoben werden. Und darum in 1854 erklärt Papst Pius IX, dass sie unbefleckt war. Mit anderen Worten, sie hatte keine Sünde. Die Bibel sagt, sie war geboren unter der Sünde. Sie starb. Katholizismus lehrt, sie ist aufgefahren in den Himmel. Denn wenn man unbefleckt ist, wenn man keine Sünde hat und der Sündelohn ist tot, dann braucht man auch nicht sterben. Also ist sie aufgefahren in den Himmel und erst in 1951 erklärt die katholische Kirche ex cathedra, dass sie aufgefahren ist in den Himmel. Und da ist sie. Wir sehen auch das heidnische Zeichen da werde ich gleich mehr drüber reden. Und dieses Mutter-Kind-Symbol ist nicht Maria und Kind, sondern sind die babylonischen Gottheiten, die im alten babylonischen System angebetet wurden. Da sind sie im Ägyptischen, die ägyptische Madonna. Und wir sehen auch hier oben auf dem Kopf etwas ganz Interessantes. Das ist Mond und Sonne. Das werden wir ein bisschen später betrachten. Das ist auch Symbol der männlichen und weiblichen Gottheit. Der Sonnengott, der fiel hinein in die Barmutter seiner Frau. Das ist also ein sexueller Kultus. Und da wurde er wiedergeboren als Sohn. Also Mutter-Kind-Anbetung kommt direkt von Babylon, dann wurde es übertragen ins Ägyptische und dann gen Osten im Buddhismus, im Hinduismus und dergleichen haben wir die gleiche Religion. Und jetzt kann man sehen, warum der Katholizismus kein Problem hat, den Buddhismus zu umarmen, warum er kein Problem hat, den Hinduismus zu umarmen und warum er auch kein Problem hat, den Islam zu umarmen. Nur die Militanten müssen kaputt gemacht werden, denn die Religion hat ja auch einen Frauenkultus in sich. Fatima ist die wichtigste Persönlichkeit im Islam und darum ist es auch nicht komisch, dass Maria in Anführungsstrichen erschien zu Fatima, um eine Brücke zu bauen zwischen Katholizismus und Islam. Hier haben wir die indischen Gottheiten, da sind die japanischen und die buddhistischen Gottheiten, die Mutter mit Kind. Also Mutter mit Kind-Religion ist direkt babylonisch. Neues katholisches Enzyklopädie. Pius XII. Hat bestätigt, dass Maria die Königin ist. Also sie ist Königin des Himmels und hat ein neues Fest eingesetzt, Mai 31, Maria Königin. Und die ganze Welt wurde geweiht der Maria. Und Oktober 31, 1942 war ein besonderes Fest, Maria Königin. Also wir haben eine Königin des Himmels und die Bibel sagt, dass Gott verzürnt war, als